Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Wir würden gerne bei dir in die Ausbildung gehen.
Ja. Ja, ich glaube, da würden noch viele Jahre Ausbildung nichts nützen. Ja.
Hallo, ihr lieben Sexhäschen da draußen. Ah, wir sind wieder da. Ich mache jetzt mal eine kurze Einleitung, die erklären soll, warum wir jetzt in den letzten Wochen nicht für euch da waren und ordnungsgemäß hier Folgen abgeliefert und produziert haben. Auf die genaue Ursache möchte ich jetzt auch gar nicht weiter und explizit eingehen. Aber mein Leben hat sich in den letzten Wochen und Monaten in so eine nicht enden wollende Achterbahnfahrt verwandelt. Ich habe tatsächlich einige Wochen in der Psychiatrie zugebracht, um zu begreifen, dass hier eigentlich niemand dabei helfen kann, diese Schmerzen auszuhalten oder wie auch immer. Aber dass andere Menschen dir zeigen können, dass es Sinn macht, am Leben zu bleiben, und auf die nächste Möglichkeit zu warten, dein Herz an Menschen zu übergeben, die damit vielleicht etwas vorsichtiger umgehen. Zwischenzeitlich hatte ich auch noch eine kleine Herz-OP und bei der wurde auf jeden Fall festgestellt, dass ich noch ein Herz habe. Das ist ja auch mal ganz schön festzustellen. Lass uns ruhig kurz über das Thema Depressionen reden. Und wenn man mal so in die Runde schaut, bin ich da ja auch, glaube ich, in ganz guter Gesellschaft. Wenn man so Leute wie Thorsten Sträter oder Kurt Krömer oder wie auch immer mal zu Rate ziehen möchte. Ja, es ist leider so. Also ich leide unter Depressionen. Und ich will auch gar nicht behaupten, dass ich jetzt irgendwie geheilt bin, aber ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und kennenlernen dürfen, die wahrscheinlich noch viel, viel mehr als ich aushalten müssen und dennoch jeden Tag versuchen, morgens aufzustehen und bereit sind, genau diesen Tag zu einem besseren werden zu lassen. Ich will das jetzt auch hier erstmal beenden und Dank an euch da draußen und allen Irren der Gruppe 5 im verdammten Kuckucksnest in Unna. Ihr wisst, keiner ist umsonst hier. Genau ihr seid der Grund, warum ich heute hier sitze und mit meinem Freund Thomas über die 80er Jahre sprechen kann. Ich habe zwar wenig geschlafen, seitdem ich nicht mehr bei euch bin, aber ich würde mal sagen, die Stimmung ist eine bodenlose 4. Danke. Danke an euch und danke, dass ich euch kennenlernen durfte. Und der Thomas wird euch jetzt erstmal ein paar Lügen und Wahrheiten präsentieren.
Genau. Ich bin jetzt auch ein Stück weit sprachlos. Also ich meine nicht, dass wir es jetzt nicht erwartet hätten, aber es ist immer schwer, da eine Überleitung zu finden. Bei ernsten Themen, weil wir sind ja auch ein bisschen da, um euch ein bisschen abzulenken von der ganzen Scheiße, die so heutzutage passiert und zurückzuführen in eine Zeit, wo es anders war, sagen wir es mal so. War sicher nicht alles besser. Ja, und insofern machen wir da mal weiter. Und wir haben heute ein Thema, das hatten wir schon mal ähnlich gehabt. Wir kümmern uns heute um Coverversionen aus den 80er Jahren. Das heißt, Songs aus den 80ern, die dann später nochmal gecovert worden sind. Wir werden uns auf die konzentrieren, die wir gut finden, weil es gibt auch unglaublich viele schlechte. Wir hatten schon mal Coverversionen, die in den 80ern gecovert worden sind. Ja, und jetzt eben Songs aus den 80ern, die heute gecovert worden sind, vor einigen Jahren. Ja, hast du auch welche mitgebracht, Christian, die du gut findest?
Oh ja, ich habe auch einige gute und einige sehr schlechte mitgebracht.
Dann fangen wir mal an mit Lügen und Wahrheiten. Ich habe drei, wie immer, das kennt ihr ja noch, drei Lügen oder Wahrheiten. Zwei davon sind die Wahrheit. Eins ist gelogen. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was Lüge und was Wahrheit ist. Gary Schulz und Michael Andrews haben Mad World 2001 schon veröffentlicht. Den Song kennt ihr sicherlich alle, war ein großer Hit. Aber der ist eben erst, obwohl es 2001 veröffentlicht wird, Weihnachten 2003 Nummer 1 in Großbritannien geworden. Also ist dieser doch sehr erfolgreiche Song mit 2 Jahren Verspätung erst Nummer 1 geworden. Das ist Lüge-Wahrheit Nummer 1. Lüge-Wahrheit Nummer 2. Es gibt eine Coverversion von Depeche Mode's A Question of Lust, und zwar von der Band Aha. Lüge-Wahrheit Nummer 3. Nothing Compares to You von Prince war 2-mal ein Nummer 1-Hit in den USA. Einmal 1985 als Original von Prince und einmal 1990 als Coverversion von Sinead O'Connor. Das war's. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was stimmt und was nicht stimmt. Schon eine Ahnung, Christian?
Ja, schon. Aber das lösen wir ja zum Schluss erst auf. Ich persönlich verbinde mit diesem Thema wirklich nicht viel Gutes, muss ich tatsächlich sagen. Es gab ja so in den 90ern und auch noch so Übergang 2000er wirklich so unsäglich viele auf Techno oder Dance getrimmte 80er-Jahre-Coverversionen. Ganz, 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 ganz schlimme Verbrechen an der Menschheit wurden da begangen. Ne?
Ich glaube, das einzig Positive an diesen Versionen war, dass die Originalurheber aus den 80ern da nochmal Geld verdient haben und vielleicht über die eine oder andere Durststrecke gekommen sind mit dem, was da gemacht worden ist. Aber boah, ich glaube, ich habe auch keine einzige Coverversion aus den 90er Jahren gefunden, die ich gut fand. Ja, okay, Nothing Compares to You ist ja 90er Jahre von Sinead O'Connor, ja. Das wäre aber jetzt, glaube ich, auch die einzige. Womit fangen wir an?
Ich habe damals tatsächlich, und ich bekenne mich, das Mark O. Album gekauft. Also ich weiß nicht, ob das am Anfang dieser Welle stand, aber ich fand das ganz erfrischend, hab mir das echt tatsächlich damals gekauft und dachte, ja, kann man machen, muss man jetzt, weiß ich nicht.
Ja, muss man vor allen Dingen auch nicht kaufen, aber nun gut.
Marc, also du kannst mir gerne die Kohle irgendwie auch zurücküberweisen, das ist kein Problem.
Also ich dachte, wir machen über so Konsorten oder auch Scooter, der ja alles Mögliche gecovert hat, einen Bogen. Und fangen wir mit was an, was ich relativ gut fand, eine lange Zeit, was auch ein guter neuer Trend war, was Coverversionen angeht, und zwar die Band Novel Vague. Die hat ja mehrere Alben gemacht mit Coverversionen aus den 80er Jahren. Und ich finde 3 davon besonders gelungen. Einmal von den Dead Kennedys, Too Drunk to Fuck, dann von Lerita Mizuko, Marcia Bayer und von Echo and the Bunnymen, The Killing Moon. Also 3 wirklich tolle Coverversionen. Alles so in einem, wie soll man sagen, in so einem Bar, relaxten Bar-Sound eingespielt. Ich habe die auch live gesehen, fand es da auch ganz gut. Das waren so Version, wo ich dachte, okay, das ist jetzt mal eine neue Coverversion. Man muss wissen, die waren halt einer der allerersten, die das gemacht haben. Inzwischen haben das viele, viele, viele Leute gemacht, aber das war halt so mit die Pioniere in dem Bereich. Aber auf alle Fälle eine Empfehlung. Findet ihr dann auch in den Spotify-Playlists.
Das ist sehr, sehr schön, dass du genau dieses Thema Nouvelle Vague hier aufs Trapez bringst, weil das wäre oder war auch einer meiner ersten Ideen. Ich habe die tatsächlich mal live gesehen. In Dortmund, das war im Schauspielhaus, total cool. Die haben da angefangen zu spielen und ich erinnere mich wie heute daran, dass zum Schluss alle auf ihren Stühlen gestanden haben und getanzt haben. Das war so unfassbar. Erstmal super Musiker natürlich. Irgendwie, um sowas irgendwie live umsetzen zu können, musst du, glaube ich, auch wirklich dein Instrument beherrschen. Das war fantastisch. Das war wirklich einer der schönsten Abende, die ich in diesem Schauspielhaus erlebt habe. Das waren allerdings auch nur 2 oder 3. Insofern war das nicht so schwer. Aber ich bin jetzt im Zuge der Recherche nochmal auf eine sehr, sehr geile Nouvelle Vague-Nummer gestoßen. Und zwar Shout, auch total geil von Tears for Fears. Mega geile Nummer, super geil umgesetzt. Wirklich eine unglaublich coole Band. Just Can't Get Enough finde ich auch total unverwechselbar von Nouvelle Vague. Muss man kennen, muss man gehört haben. Und auch für alle Leute, die mit den 80er Jahren verheiratet sind quasi, da ist mal irgendwie wirklich ein komplett anderer Spirit. Echt.
Ja, das stimmt, ja. Wo du gerade Shout erwähnt hast, es gibt auch eine Version von Shout von der Band Scandroid. Die finde ich auch ziemlich gut. Ist so eine Indie-Veröffentlichung gewesen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die gekommen bin. Ich glaube, die kommen aus Japan oder haben so ein japanisches Design gehabt. Fand ich auch sehr gut.
Kenne ich gar nicht.
Ja, wirst du dann in der Playlist auch kennen. Es werden einige dabei sein, die du nicht kennst, bin ich mir sehr sicher, weil ich kannte die auch nicht vor der Recherche. Und hab mal noch so ein bisschen rumgeguckt bei 1, 2 Songs und hab Dinge gefunden, die ich gar nicht kannte. Also da hat schon schöne Dinge dabei, ja.
Ich möchte auch noch mal ganz kurz auf das Eingangsthema Gary Jules zu sprechen kommen, ohne da jetzt irgendwie was vorwegzunehmen. Aber in meiner persönlichen Meinung oder in meinem Empfinden ist es so, dass Coverversionen grundsätzlich nur Sinn machen, wenn man irgendetwas hinzufügen oder anders machen kann in einem Lied. Und ich finde tatsächlich, ich liebe Mad World von Tears for Fears. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Song. Aber ich finde, dass Gary Jules das wirklich so toll anders gemacht hat, dass, obwohl es ja wirklich ein mega, mega Hit war. Ich bin da wirklich fasziniert gewesen von der Umsetzung dieses Songs.
Fand ich auch. Ich muss gestehen, ich fand das Original, hat mir nie gefallen. Das war mir zu hektisch. Und ich war dann total überrascht, dass die es geschafft haben, aus diesem Song, der für mich nie ein guter Song war, einfach wegen der Produktion, dass die da sowas rausgeholt haben. Also das fand ich auch mega beeindruckend damals, was sie da geschafft haben,
ja. Ja, das stimmt. Das Original rattert so, ne? Es rattert so durch, ne? Und dadurch geht halt auch ein bisschen was von dem Song verloren, ne?
Das stimmt, ja. Zur Geschichte erfahren wir später noch ein bisschen was bei den Lügen und Wahrheiten von dem Song. Was ich auch noch eine sehr gute Coverversion finde, die dürften viele von euch kennen, weil die auf einem bekannten Depeche Mode Tribute-Sampler war von Smashing Pumpkins, Never Let Me Down. Finde ich es schwierig, diesen Song zu covern, weil der auch so stilprägend ist. Aber ich finde, die haben es gut gemacht, ja. Kann man sich anhören.
Es ist ja sowieso immer ein Problem, die Depeche Mode Song zu covern. Aber tatsächlich finde ich den auch ganz gelungen. Und muss gestehen, dass auch ich mich da einer Techno-Version von Es war Stripped und die Interpretin, die imaginäre Interpretin war Modi B. Und das war, ich schäme mich auch heute noch dafür. Mhm. Wir packen es in die Shownotes, da könnt ihr es selber nochmal beurteilen. Ja, tatsächlich ist das veröffentlicht worden. Und wenn ich jetzt gerade schon mal beim Thema Geständnisse bin, dann habe ich auch mit einer anderen Techno, ich sag jetzt einfach mal Techno-Dance-Band, Ravelab, ein Verbrechen an der Menschheit begangen und Send Me an Angel gecovert. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Nummer damals irgendwie sogar in die Charts gegangen ist. Bin ich mir nicht mehr wirklich sicher, weil gleichzeitig.
Ich weiß das noch. Du hast nämlich damals, als sie in die Charts gegangen ist, hast du nämlich ein Mail geschrieben an alle deine Freunde oder die nicht mal Freunde gewesen waren. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir keinen Kontakt mehr.
Deswegen?
Hast du geschrieben, Ali ist hier irgendwie eingestiegen, macht alles, kauft das Ding, damit es noch weiter hochgeht, aber die ist nächste in der Woche drauf wieder rausgeflogen.
Ja, es ist auch wirklich ein Verbrechen an der Menschheit gewesen. Ich gebe das auch unumwunden zu. Ja.
Das war Wavelab featuring Purvi, ne?
Ja, genau.
Ja.
Schlimm. Aber lass uns doch mal über, dürfen wir das hier erwähnen? Nein, in Schnells Hurts ist eine so geile Nummer, finde ich. Auch wenn wir das jetzt hier nicht unbedingt irgendwie in die 80er verordnen sollten. Ich spiele auf die Coverversion von Johnny Cash an. Die ist von 2002. Und wo wir beim Thema Johnny Cash sind, müssen wir natürlich erwähnen, dass Johnny Cash auch Personal Jesus und One von U2 gecovert hat. Und beide Versionen finde ich grandios, muss ich tatsächlich sagen. Also die sind so anders, dass ich sie wirklich unglaublich geil finde.
Das sind die ist von den American Recordings, ne? Wenn ich das richtig weiß, was er mit Rick Rubin gemacht hat.
Ja, genau.
Ja, der ist ja dafür bekannt, der Produzent, dass er aus den Leuten alles rausholt. Und das war auch recht erfolgreich aus Gründen. Also ja, war gut, ja. Disco-artig. Wir waren gerade bei sehr peinlichen Dingen. Ich habe da noch eine Sache. Normalerweise würde ich diesen Song niemals empfehlen als Coverversion oder auch anzuhören. You're My Heart, You're My Soul. Gibt's aber eine richtig gute Coverversion von der Band Skyx. Schreibt sich SCYCS. Ist so eine Gitarren-Pop-Version und die ist richtig gut. Also die macht total Laune, die anzuhören. Müsst ihr unbedingt hören. Und es ist tatsächlich so, dass diesen Song immer auch scheiße fand vom Songwriting, aber in der Coverversion wirkt es tatsächlich wie ein vernünftiger Song. Also vielleicht ist er doch nicht so schlecht, wie ich immer gedacht habe, durch dieses Weichgespülte. Also eine richtig coole Version. Kennst du die?
Da bin ich gespannt. Ich kenne den nicht. Okay. Bin ich gerne bereit, mir mal Zugang zu verschaffen. Was ich auch noch mal hier ganz, ganz kurz lobend erwähnen möchte, ist eine Version von Wonderful Life von Black, und zwar von Katie Melua. Wird das Melua? Ich glaube, es wird Melua ausgesprochen.
Kriegst du einen richtigen?
Ja, ey, das müsst ihr hören. Das ist so geil. Wirklich. Also ich war nie so ein großer Black-Fan, aber das ist wirklich so abgefahren. Es geht auch so ein bisschen fast in die Nummer Chill Out, aber so eine geile Version, Wonderful Life von Black, von Katie Melua. Mega, müsst ihr hören.
Finde ich auch gut, ja. Ist jetzt auch nicht gerade, was ich so viel höre, weil das sehr viele Leute, auch es gab ja teilweise Restaurants, da lief ja nur so Sachen von ihr oder Örtlichkeiten so. Insofern war das auch ein bisschen zu over the top, aber den finde ich gut. Ich hätte auch noch einen anzubieten, der auch in diese Kategorie eigentlich passt. Unerwartetes Cover. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle, Billie Jean von den Bates. Das Cover war auch in den deutschen Charts gewesen, war auch der größte Hit der Bates und den fand ich super. Also wie die das geschafft haben, diesen Groove zu transportieren, den das Original ja hat in ihrer Punk-Version, richtig gut. Also, und das war ja auch noch eine Phase, wo das nicht jeder gemacht hat, einen Song in ein völlig anderes Genre zu nehmen und zu covern. Also da waren die Bates wirklich einer der ersten, die das so gemacht haben. Fand ich sehr gut.
Ja, einfach sehr gut gemacht auch. Also sehr gut umgesetzt.
Ja.
Ne?
Ja.
Was ich auch noch lobend erwähnen möchte, an dieser Stelle, wir sind ja jetzt so mittendrin gerade, ist eine komische Schweizer Band, die da heißt Nine Seconds. Hit That Perfect Beat. Und zwar werden wir das vielleicht in den Shownotes auch erwähnen, weil dazu gibt es ein so tolles Video, was ich heute zum ersten Mal seit langer, langer Zeit mal wieder gesehen habe und tatsächlich sagen muss, kannst du auch nicht geiler in eine andere Welt transferieren als diese Version. Das ist richtig cool. Echt, das macht richtig Spaß. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnen.
Genau, ja, es ist jetzt natürlich ein Stück weit Selbstlob, ne, weil die Coverversion von Nine Seconds ist ja mein anderes Nebenprojekt, so in Richtung IBM. Wir haben ein Album gemacht, das hieß That Perfect Beat Hits Us Apart, nur mit 80er-Jahre-Coverversionen, alle in so einem IBM-Style. Und Hit That Perfect Beat war die erste Single und das Video dazu hat ein gewisser Christian Purwin gemacht. Und ja, das haben wir, wo haben wir das aufgenommen? Auf Mallorca? Nee.
Ich glaube Mallorca.
Ja, das war in Mallorca, genau. Haben wir in Mallorca in so einem Lost Place.
In Alcudia.
Also in einer ehemaligen Disco. Ja. Ein Riesendisco. Also das Video ist sehr lohnenswert zu gucken. Übrigens, der Whisky, der da zum Einsatz kommt, im Video ist echt. So, jetzt habt ihr genügend Gründe, euch das jetzt später auch anzuschauen.
Richtig zu wissen, ja.
Findet ihr dann in den Shownotes den Link da dazu.
Hier wird auch mit echten Requisiten gearbeitet. Ja. Was sagst du denn zum Thema, fand ich damals ganz, ganz schlimm und überflüssig, Marilyn Manson, und zwar Tainted Love und Sweet Dreams?
Ja, also ich muss sagen, ich finde die Marilyn Manson-Version von Tainted Love ziemlich gut. Ich fand Marilyn Manson im Gegensatz zu Nine Inch Nails eigentlich auch immer ganz cool. Das lag aber auch an Bowling for Columbine, weil er da wirklich eine gute Rolle spielt in dem Film und erklärt, warum er das so macht und was er da macht. Und ich glaube, damals war er auch noch nicht so durchgeknallt, wie er vielleicht heute ist. Ja, also insofern war ich immer ihm positiv gegenüber. Und die Version, ja, habe ich auch schon getanzt auf der Tanzfläche zu. Also ist jetzt nichts, was ich mir ständig anhören würde, aber ich fand Tainted Love hat er wirklich gut umgesetzt. Sweet Dreams, glaube ich, nicht ganz so, hat mich nicht so umgehauen.
Okay, also findest du nicht so schlimm.
Gut,
ja. Good to know.
Ja, gut, halt, Geschmäcker sind ja auch zu verschieden. Und damals hat halt auch, ich weiß gar nicht, da gab es auch noch nicht allzu viele Tainted Love Cover-Versionen, während Sweet Dreams wurde schon sehr häufig gecovert. Ich habe auch noch einen wirklichen 80er-Klassiker mit einer unerwarteten Cover-Version. Addicted to Love im Original von Robert Palmer ist von Florence and the Machine gecovert worden. Und finde ich auch gut gemacht. Also.
Ja, weil es einfach ein geiler Song ist. Ja, weil es einfach ein total geiler Song ist.
Weil ich würde mich da nie dann wagen, den Song zu covern, weil da kannst du ja nur verlieren. Produktion ist gut, Gesang ist gut und total eigenständig. Mhm. Da ist alles gut, ja. Also, und das musst du halt mit so einem völlig anderen Ansatz machen, dass es überhaupt funktioniert, ja.
Ja. Tatsächlich erinnere ich mich noch an eine Band, die ich eigentlich gar nicht so sehr mochte, Placebo. Hast du vielleicht auch auf deinem Zettel Running Up That Hill von Dings? Die Version fand ich auch gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, die haben ja so ein Coverversion-Album mal gemacht, ne? Was so ein Bonus-CD oder so war. Da ist auch Daddy Cool drauf, die fand ich eigentlich auch ganz gut, ja. Aber das finde ich eh einer der unterschätztesten Songs der Weltgeschichte. Die cool.
Definitiv ist er so. Aber auch an Running Up That Hill würde ich mich nie ranwagen. Also, was willst du da geiler machen? Ne?
Übrigens Tipp, ne, wenn ihr Karaoke singen sollt in einer Karaoke-Bar. Es gibt zwei Möglichkeiten, die habe ich auch beide schon aktiv gewählt. Entweder ihr wünscht euch von einstürzenden Neubauten You Ging. Das hat nie jemand.
Nicht. Oder damit bist du raus dann. Ja.
Genau, damit bist du raus. Kann ich auch nichts dafür. Oder ihr wünscht euch Daddy Cool. Weil ihr müsst immer nur
Daddy Cool.
Baby like a fool und so. Also da kommt der dann ganz easy raus aus der Nummer.
Oder respektive She's crazy like a fool. Genau. Das kriegt jeder hin. Das ist sehr schön. Was habe ich noch auf meinem Zettel? Ich habe Killers Shadow Play von Joy Division. Die ist ja auch in dem Film, glaube ich, zu hören. Im Abspann oder was ist das, glaube ich, zu hören, ne? Bei Control.
Ja, genau.
Finde ich ganz geil, muss ich ehrlich sagen. Weil sie versucht haben, sich so diesen Joy Division Sound zu nähern, ohne die Killers zu verleugnen. Finde ich ganz cool. Ja. Eigentlich finde ich
das stimmt, habe ich komplett vergessen. Habe ich auf meiner Liste nicht drauf, finde ich aber auch super, ja. Weiß noch, wo ich den Film gesehen habe auch und dann diese Version und habe ich gedacht, klingt wie Joy Division, weil das ist doch nicht Joy Division und so. Und ich hatte eigentlich auch, war ja immer Killers-Fan gewesen, bis sie auf einmal angefangen haben, zu elektronisch zu werden. Finde ich auch sehr, sehr gelungen, die Version. Dann ein alter Freund von uns, der auch noch im Podcast war, hat ja auch noch ein Album mit Coverversionen gemacht. Da haben wir schon mal drauf hingewiesen auch. Ryan Paris. Da finde ich eine Version, hat mir sehr gut gefallen. Eyes Without a Face. Die ist richtig gut.
Ja, fand ich auch sehr, sehr geil. Ich habe das Album, ich wusste das nicht, habe das erst nach dem Podcast mir irgendwie dann mal bewusst angehört. Die Billy Idol Nummer fand ich richtig, richtig cool. Noch einen ganz speziellen Tipp von mir. Und zwar weiß ich, wovon ich rede, habe selber mal eine komische Coverversion von Born to be Alive gemacht. Könnt ihr vergessen, weil ich habe auch hier eine Chill-Out-Alternative. Und zwar, ich weiß nicht, ob es diesen Song überhaupt irgendwo als Single-Veröffentlichung gibt. Aber auf jeden Fall gibt es ihn auf irgendeiner komischen Compilation. Aber ihr findet den auch bei YouTube. Und zwar, die Band heißt Looperland, die haben Born to be Alive gecovert und ich schwöre, das ist die geilste Version aller Zeiten, die ich jemals gehört habe. Das ist so schön, das geht so auf, dieses Lied, und ist komplett in einem anderen Gewand, also in einem Chill-Out-Gewand und macht auf einmal so einen unglaublichen Sinn, dieses Lied. Müsst ihr hören, packen wir irgendwie in die Shownotes. Es gibt auf jeden Fall auf YouTube eine Version, müsst ihr hören. Ja.
Okay, kenne ich nicht. Ich kenne dafür die Version von Second Decay, die ihr gemacht habt. Die fand ich eigentlich immer gut, war auch immer ein guter Höhepunkt. Live, das Interessante war ja daran, dass eure Version aus den 80ern oder aus den 90ern sogar war. Seine Version war aus den 70ern, glaube ich.
Ja, Ende 70er.
Ende 70er, Anfang 80er, weiß ich gar nicht genau. Und seine klang moderner als eure.
Das war also so. Das muss ja auch erstmal schaffen. Ja, das muss auch erstmal schaffen. Quasi
ihr das Original geschrieben hättet und er als Cover gemacht hätte. Das fand ich eigentlich immer sehr interessant, weil die so, eure war ja so minimalistisch.
Was hast du noch? Was hast du noch
an schönen Sachen? Von Eyes Without a Face gibt es noch ein zweites gutes Cover von der Band Marchaux. Die beiden griechischen Mädels, die ja auch schon lange Zeit Synthpop machen und die haben auch ein sehr, sehr gutes Coveralbum gemacht, ein Extended Broken Frame. Da haben sie das Album Broken Frame, was ja total unterbewertet ist von Depeche Mode aus meiner Sicht, weil ich finde es eines der besten, haben sie nochmal neu aufgenommen mit ihrem Gesang. Original Sounds, keine Ahnung, wie die Mädels das gemacht haben. Ich hätte das nie hingekriegt. Und davon haben sie eben ein normales Album gemacht und dann noch eine Version nur mit Extended Version. Und das fand, also nur 12-Inch, da stehe ich ja eh drauf. Also das finde ich ein super Album, das Marchaux and Extended Broken Frame. War auch, glaube ich, in der Szene schon recht bekannt auch.
Marchaux ist sowieso eine total unterbewertete Band. Die sind unglaublich innovativ und geil. Wenn man nur mal bedenkt, irgendwie wann die angefangen haben, diesen Sound wieder für sich selber irgendwie zu etablieren. Also unfassbar. Eigentlich müssten die steinreich sein und weltberühmt sein, finde ich. Was ich noch ganz kurz ins Rennen werfen wollte, wäre, es gibt ja so viele und unglaublich viele schlechte Kraftwerk-Cover-Versionen. Jetzt mal was ganz anderes, und zwar das Badulescu-Quartett, das wirklich ausschließlich mit Streichern ein ganzes Album gemacht hat, mit Kraftwerk-Songs. Ich finde, das muss hier genannt werden. Das ist für mich ein absoluter Meilenstein des Universums von Kraftwerk, weil da ist auch nochmal irgendwie eine ganz, ganz neue Perspektive und Sichtweise auf die Kraftwerk-Songs geliefert worden. Und ich finde, das gehört in jeden Schallplattenschrank. Finde ich.
Eine sehr gute Sache. Es gibt aber auch, finde ich, von Radioaktivitäten gutes Cover von Databank A. Ist natürlich auch, waren auf demselben Label wie wir, aber der Radioactivity fand ich ein cooles Cover, was sie damals gemacht haben.
Auch sehr geil, ja. Auch eine sehr, sehr schöne Coverversion. Ja, kann man nicht anders sagen.
Zu dem, was du eben gerade gesagt hast, das völlig in ein anderes Umfeld erheben. Gibt es auch noch eine andere Band, die dafür bekannt ist, die macht es aber mit Chören statt mit Geigen, und zwar Scala und Kolasny Brothers. Die haben eine sehr, sehr coole Version von Sweet Dreams gemacht. Wer Faking Hitler gesehen hat, da ist es am Auftakt, die Serie über die Hitler-Tagebücher, ist ja auch ein 80er-Jahre-Thema, da ist es im Auftakt drin, dieser Song. Ich kannte die Coverversion nicht und das ist so geil, filmisch und auch von dem, wie es da umgesetzt ist. Also dieser Song ist wirklich, wirklich gecovert. Und der ist schwer zu covern, weil der im Original schon so
super ist. Scala ist auch richtig cool. Ja, halt auch Handwerk, sage ich jetzt mal.
Ja, was uns abgeht. Aber nun gut, deswegen können wir es ja trotzdem gut finden. Ja, was ich noch habe, ist auch eine Band, die ich selber nicht kannte, aber dann durch eine Recherche im Internet draufgekommen bin, und zwar die Band Starfucker. Die schreibt sich aber STRFKR und die hat gecovert Girls Just Want to Have Fun. Und das Gute ist an der Version, wenn man den Gesang von Cyndi Lauper nicht mag, diesen quietschigen Gesang, der da drauf ist, der ja auch zu dem Song passt ein Stück weit. Aber die haben halt eine andere Version gemacht, die so ein bisschen relaxter auch ist. Und die ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob man die im Spotify findet, aber wenn nicht, gibt's da auch noch ein Video zu, wo man sich das angucken kann. Aber es ist eine coole Version.
Was ich noch mal eben ganz kurz sagen wollte, und obwohl wir jetzt mal wieder ganz kurz das 80er-Jahre-Universum für ganz kurze Zeit verlassen müssen, ist, ich bin ja selber Teil der Tanzkapelle gewesen, die ein Lied über die Stadt Berlin gemacht hat, und dieses Lied ist auch gecovert worden. Ich darf das sagen, weil wir sind jetzt nicht so weit entfernt von den 80er-Jahren. Dieses Lied ist von der Band Nachtmar gecovert worden, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich jetzt jeden Abend aufs Neue erklären muss, dass Nachtmar diesen Song nicht geschrieben hat, weil der wahrscheinlich wesentlich erfolgreicher war als mit meiner Band. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, Leute, wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Es gibt eine ganz andere Version von I Hate Berlin, und zwar von einer Band aus Frankreich, die da heißt Action Macabre. Und die Jungs, beziehungsweise der junge Mann, der das gemacht hat, spielt dieses Lied I Hate Berlin auf Gitarre in einer unfassbaren, geilen Version. Wir werden das als Video nochmal verlinken. Ihr müsst das hören. Das ist wirklich unfassbar geil. So, danke.
Okay, die kenne ich gar nicht, die von Action-Dingsbums. Die von Nachtmar kenne ich, aber da sage ich jetzt nichts dazu. Ja, gut. Ja, interessant. Ich bin ja ohnehin überzeugt, dass spätestens, wenn die AfD dann mal an der Macht ist, dann kann man voller Überzeugung können, alle singen I Hate Berlin. Weil es dann so eine richtig Scheiße geworden ist. Aber dann wird es zur neuen, zur inoffiziellen Nationalhymne werden, der Aufständigen gegen diese Arschlöcher. Aber wir werden mal schauen, was dabei rauskommt.
Ich wäre bereit. Ich stelle den Song für alle Kanäle zur Verfügung.
Und zwar, da bin ich auch ein bisschen betroffen, weil wir damit NoCom damals auch auf Tour waren, auf Europa-Tournee mit Apotykma Berserk. Und die haben dann aber danach, also das Album, wo wir mit ihnen auf Tour waren, irgendwas mit World, ich habe den Titel schon wieder vergessen, das war nicht erfolgreich. Insofern war die Tour auch nicht so erfolgreich. Aber danach sind sie dann wieder in die Charts gekommen, waren erfolgreich mit ihren Coverversionen. Und die finde ich eigentlich alles sehr gut, obwohl es stilistisch schon so ein bisschen anders da war. Aber die haben Shine On gecovert von House of Love, das ist von 1987 das Original. Dann haben sie Cambodia von Kim White gecovert, finde ich auch sehr cool. Und Major Tom, die Version von Peter Schilling, finde ich alle drei wirklich gelungen, diese Coverversion. Also gefallen mir sehr, sehr gut.
Fand ich cool, weil ich kannte Shine On vorher gar nicht. Deswegen konnte ich da ganz neutral an die Nummer rangehen.
Ja, das war schon interessant, weil damals habe ich nicht mehr so viel mit Musik gemacht und da hat mich eine Kollegin angesprochen und gesagt, sag mal, da ist jetzt ein Song in den deutschen Singlecharts irgendwie Shine On. Ich war doch mit denen auf Tour und ich so, was? Wie? Wo? Und dann, ja, das war ihr höchster Charts-Eintritt, den die hatten mit Shine On, ja. Aber eben auch verdient.
Unfassbar. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Weil verdient hätten sie es auch schon weitaus vorher.
Ja, natürlich, ja. Genau, also das ist richtig, ja. Gut, die haben auch immer viel Coverversion gemacht, auch immer live gespielt. Insofern ist es schon in Ordnung so. Ich habe auch noch einen, gar keine richtige Coverversion, weil das ist Small Town Boy in der 94er-Version vom Steve Bronski, der ja auch Mitglied bei Bronski Beat war, der aber halt dann den Song, den ja Jimmy Somerville in Original gesungen hat, selber gesungen hat. Und es ist so eine Akustikversion, total unerwartet. Die finde ich richtig gut. Kennst du die?
Kenne ich gar nicht. Das ist ja schön, wie wir uns heute Abend hier gegenseitig befruchten. Kenne ich nicht die Version.
Okay, ich war mit dem Steve Bronski auch mal im Kontakt. Das ist ein sehr netter Kerl. Als wir damals diese Hit It Perfect Beat Version gemacht haben, haben wir ihm die auch geschickt und so. Und er fand die ziemlich gut und hat auch was zu gepostet und so. Und in dem Zusammenhang waren wir auch im Kontakt mit ihm. Und das war eine gute Geschichte.
Ja, hast du noch was da?
Ja, ich habe noch einige.
Ich bin ganz Ohr.
Ich habe noch einige. Dann erzähle ich mal. Eine sehr gute, finde ich, ist Tango 2000 im Original von der Band Nichts von Division Kent. Division Kent ist so eine Schweizer Band. Die Sängerin lebt leider nicht mehr, ist relativ früh gestorben. Aber die ist eine sehr, sehr gute Version. Der Song ist eh cool, finde ich. Schade, dass die Band eigentlich so unbekannt war, Nichts. Findet ihr dann auch in den Shownotes. Und eine Sache, die mal in der Werbung, und zwar in der Gucci Guilty Werbung war, ist Strangelove von der Band Friendly Fires and Bed for Lashes. Es war eigentlich so ein Projekt, was ich dafür zusammengefunden hatte und Strangelove und Depeche Mode gecovert hat. Bed for Lashes ist die Sängerin Natasha Khan, also die hat es gesungen und die anderen haben die Produktion gemacht, irgendwie so. Aber es ist auch eine sehr coole Sache.
Sehr, sehr geil. Ganz kurz zum Thema Nichts. Ja. Die Band Nichts gibt's immer noch. Die spielen auch ab und zu mal noch live. Tango 2000 ist wirklich also ein super geiler Song. Ich kenne auch die Coverversion, die finde ich auch sehr, sehr gut. Von dieser Gucci-Werbung, die Strangelove-Version finde ich auch sehr, sehr geil, weil es halt irgendwie zu diesem Gucci-Universum total gut passt. Wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, ja.
Ähnlich gut finde ich die Coverversion von Eisbär von der Band Prada Meinhof, wenn wir es gerade von Modethemen haben. Prada Meinhof, einer der besten Bandnamen, die es ever gab, finde ich. Ja, genau, die haben ein sehr gutes Album gemacht und Eisbär ist ein Cover davon. Ist leider, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, das geht sofort in die Charts, wird ein Riesenerfolg, hat aber anscheinend keine Sau interessiert. Vielleicht haben die Leute den Witz auch nicht verstanden mit dem Bandnamen, keine Ahnung. Ja. Oder fanden ihn nicht gut, kann ja auch sein.
Ja, sehr, sehr schade eigentlich, ja,
stimmt. Ja. Eines der Sachen, die sehr ungewöhnlich sind, da gibt es auch ein Video, was ihr euch angucken könnt, ist Blue Monday. Da gibt es ja viele Coverversionen, viele sind auch nicht gut, aber es gibt eine von Orchestra Obsolete. Das ist ein Projekt von der britischen BBC. Und zwar haben die Blue Monday mit Instrumenten aus dem Jahr 1930 nachgespielt. Und das siehst du dann auch in diesem Video. Muss man sich jetzt nicht 100-mal anhören, aber einmal das angucken mit dem Video zusammen ist sehr interessant, wie sie das gelöst haben, was sie da tun. Ja.
Kenne ich auch nicht, würde ich gerne mal hören.
Kennst du nicht, Adwis? Also das ist gut, lohnt sich das anzuschauen. Was du vorhin gesagt hast, da hat man es ja von diesen Chill-Out-Versionen, da hätte ich noch eine von Locust. Das war auch relativ früh, haben die das gemacht, Master and Servant. Ist auch eine sehr gute Version.
Die kenne ich auch. Die ist auch sehr, sehr gut, finde ich. Ich bin ja sowieso so ein bisschen zu Hause in diesem Chill-Out-Universum. Und wie gesagt, finde ich es immer gut, wenn man eine Coverversion macht und dem Original nicht versucht, sich pirschend anzunähern.
Ich habe da auch noch ein Gegenbeispiel. Eine Band, die das nicht so geschafft hat, ist meine eigene. Konnte das nie so richtig.
Das ist schön.
Wir haben einmal mit der Band No Comment, You Spin Me Round gecovert. Habt ihr vielleicht auch das eine oder andere Mal schon mitbekommen im Podcast. Und das ist dann in dieser Coverversion eben, die wir gemacht hatten, Anfang der 90er Jahre, ist es dann über 15 Jahre später bei Desperate Housewives gelaufen, in der 7. Staffel, in der Auftakt. Das Original war ihnen zu teuer. Von den Rechten, das ist eine amerikanische Produktion, die müssen ja dann immer Copyright bezahlen und so. Also haben sie nach einem Cover gesucht, wo sie sich quasi die Rechte dafür holen können. Und eines, was klingt, wie als ob es im Club laufen würde. Was nicht gerade für die Produktion spricht, die ich damals gemacht habe. Wobei schon, die hatte ordentlich Wumms und hat auch so geklungen wie im Club, sollte auch so sein. Deswegen konnten sie die 1:1 zu nehmen und lief halt in der Desperate Housewives Staffel. Was ganz okay war, weil die haben immerhin dafür Geld bezahlt. Ja, insofern, manchmal dauert es auch sehr, sehr lange, wenn man so eine Version macht. Aber das ist so ein Beispiel gewesen. Ich fand die Produktion, das ist Doc Aitken Waterman Produktion im Original, überhaupt nicht gut. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann ist ein Ansatz, die zu covern, aber die richtig guten Sachen am Song haben wir halt auch nicht richtig hingekriegt. Also es ist eher so was, wo ich mir denke, ja, okay, ist schön, dass es da hingeschafft hat, aber verstehe ich auch, wenn man die nicht gut findet. So
viel dass die euch gefunden haben auch.
Naja, wir waren halt bei iTunes, weil das über ein Label natürlich rauskam und dann haben die halt nach iTunes You Spin Me Round geguckt, weil das thematisch gepasst hat zu dem, was da geschieht in der Serie und dann waren wir halt die Version, die am besten gepasst hat. Ja, ist auch schön, wenn das jetzt auch so rum gehen kann. Und dann habe ich noch eine Empfehlung, das ist gar keine richtige Coverversion, aber eigentlich doch von Mind in the Box. Die haben nämlich diese C64-Songs genommen, die für Computerspiele genommen worden sind und haben da ein Album gemacht, das Retro-Album. Und einer dieser Songs ist Mindkiller, der da drauf basiert. Und den finde ich super. Also das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs und ist ja dann ein Stück weit auch eine Coverversion.
Auch eine sehr tolle Band, Mind in the Box.
Ja, kann man natürlich. Nicht anders. Jetzt habe ich noch einen letzten Tipp. Das ist aber keine Coverversion. Das ist was anderes. Aber deswegen nehmen wir es trotzdem rein. Ich weiß nicht, ob ihr den Herrn Dominatrix kennt, der dafür bekannt ist, so Mash-up-Songs von Depeche Mode zu machen und von anderen Sachen und der halt immer die Songs in einem neuen und einem ungewohnten Gewand macht. Also zum Beispiel hat er halt einen Mix aus In Your Room und Never Let Me Down gemacht und so weiter und Blash Famous Rumors, aber immer die, also quasi ein Gesang von In Your Room auf Blash Famous Rumors gelegt und so weiter. Das passt immer sehr, sehr gut. Also der hat ein sehr, sehr großes Talent. Der kann die Sachen natürlich nicht verkaufen, weil das geht nicht mit dem Urheberrecht. Weil er die Originale nimmt. Aber er hat jetzt gerade vor kurzem eine riesige Compilation mit 80er-Songs gemacht, die er quasi neu gecovert hat, aber immer mit dem Originalgesang. Und die heißt 80 Selected und den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Könnt ihr euch einfach runterladen, kostet nichts. Das sind sehr, sehr coole Coverversionen, also Versionen dabei, zum Beispiel eine von Take On Me, die ist wahnsinnig gut und andere auch. Lohnt sich da reinzuhören, wenn er gern Cover hat.
Dieser Typ ist auch so ein Frickler. Ich weiß nicht, wie viele Stunden der irgendwie braucht, um sowas irgendwie dann zusammenzuwürfeln. Aber es ist jedes Mal wirklich eine Freude.
Genau. Und Herr Dominatrix, falls du das hörst, wir würden gerne mal im Podcast gerne mal mit dir drüber reden, wie man sowas macht und was da die Intention da hinten dran ist. Ja,
ja, wir würden gerne von dir lernen.
Genau, ja.
Wir würden gerne bei dir in die Ausbildung gehen.
Ja, ich glaube, da würden noch viele Jahre Ausbildung nichts nützen. Ja. Heute ist ja relativ einfach, ne? Von einem Song den Originalgesang wegzunehmen, macht ja die KI. So, aber vor 10 Jahren, also ich hätte es nie hinbekommen. Aber gut, der Erwerb.
Weißt du, wo er herkommt?
Aus Deutschland, ja.
Aus Deutschland, auf jeden Fall. Ja, dann komm mal hierbei, Kollege. Ja. Geht doch nicht. Wir wollen mit dir sprechen.
Ja, das war's von meiner Seite, bis auf die Lügen und Wahrheiten.
Ja, lass uns starten mit den Lügen und Wahrheiten. Fass du bitte nochmal eben ganz kurz zusammen.
Mache ich. Lüge, Wahrheit Nummer 1. Mad World von Gary Jules und Michael Andrews wurde 2001 veröffentlicht, war aber erst Weihnachten 2003 Nummer 1 Hit in Großbritannien. Stimmt oder stimmt nicht? Lüge, Wahrheit Nummer 2. Es gibt eine Coverversion von Depeche Mode's A Question of Lust von Aha. Und Aha ist ja nicht gerade dafür bekannt, Coverversionen zu machen. Lüge, Wahrheit Nummer 3. Nothing Compares to You von Prince war zweimal Nummer 1 Hit in den USA, einmal 85 als Original von Prince und einmal 1990 als Coverversion von Sinéad O'Connor. So.
Also Gary Jules könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es 2 Jahre gedauert hat, bis das passiert ist. Von dieser Aha-Coverversion würde ich wissen, glaube ich, wenn es die geben würde. Folgedessen würde ich sagen, 1 und 3 ist korrekt. 2 ist falsch.
Okay, dann lösen wir mal auf. Mit 1 hast du recht, das ist tatsächlich korrekt. Der Hintergrund ist der, viele von euch werden das wissen, Mad World ist im Zusammenhang mit dem Film Donnie Darko veröffentlicht worden. Und der Hintergrund ist ähnlich wie bei uns bei You Spin Me Round. Es gab nämlich für diesen Film nur ein Budget von 4,8 Millionen US-Dollar, was total wenig ist. Also hatten die kein Geld für den Soundtrack, für die Originalrechte an den Songs. Also hat Michael Andrews, der den Soundtrack gemacht hat, den Gary Jules sich geschnappt und hat mit ihm zusammen dann diesen Song aufgenommen, weil es günstiger war wie das Original. So, jetzt ist aber so, der Film Donnie Darko ist im Kino total gefloppt und der ist erst auf DVD ein Kultfilm und ein Erfolg geworden, ja, weil er so abgefahren war und weil der Soundtrack auch sehr, sehr gut war. Und deswegen hat es 2 Jahre gebraucht, bis halt bei der DVD-Veröffentlichung und so weiter, bis das Ding dann über die DVD-Veröffentlichung zur Nummer 1 in Großbritannien geworden. Weihnachten Nummer 1, ne? Ist quasi, da hast du damals noch zu den Zeiten, wo CDs, da hast du ja ein Nummer 1 Hit und Weihnachten hast du ausgesorgt gehabt. Nützt ihnen nichts, weil sie haben ja nicht das Original geschrieben, aber Tears for Fears wird sich bedankt haben.
Ja, die haben nochmal richtig abkassiert da. Aber abgefahren, ne? Die Wege der Veröffentlichung von Tonträgern und Filmen ist unergründlich, ja.
Also ich habe auch verstanden, dass Donnie Darko, ich habe mir dann damals auch die DVD geholt, dass der im Kino kein Erfolg war, weil der ist schon sehr strange. Aber der hat auch irgendeine Tiefe in sich. Wirklich logisch ist er nicht, aber der hat irgend so einen Sog entfacht, der ich konnte den auch nicht ganz beschreiben. Also ganz was Eigenes hat der Film, ja. So, dann kommen wir zu Lüge Wahrheit Nummer 2. Es gibt eine Coverversion von Depeche Mode, Question of Lust von Aha. Ja, stimmt. Habe ich auch nicht gewusst, nämlich habe ich auch durch Recherche herausgefunden. Ihr findet in den Shownotes den Link zum YouTube, wo man auch sieht, wo die Jungs denn spielen. Die haben den nämlich live gespielt, den Song.
Unfassbar.
Ist auf keiner Veröffentlichung und so drauf, ne? Deswegen war mir das auch nicht bekannt, dass die das gemacht
haben. Habe ich noch nie von gehört. Ja. Unfassbar.
Und ist gut. Also die kann was, die Version. Das heißt, die Lüge war der dritte Punkt und zwar mit der Nummer 1. Es ist nämlich so, Nothing Compares to You wurde erstmals 1985 veröffentlicht, ja, aber nicht von Prince, sondern auf dem Album The Family von der gleichnamigen Band. Prince hat den Song zwar geschrieben, er hat ihn aber gar nicht gesungen. Sänger war nämlich Paul Peterson, der auch aus Minneapolis stammt wie Prince. Und dann hat Sinéad O'Connor den Song gecovert. Und der ist dann Nummer 1 geworden in der USA 1990. Und später hat dann eben Prince den Song 1992 nochmal selber neu aufgenommen. Es gab also gar keine Version von ihm. Die ist dann irgendwann halt im Nachgang nochmal veröffentlicht worden. Und es gibt auch eine Version des Originals von Prince, die Studioaufnahme. Die ist dann später, 2018, von der Plattenfirma veröffentlicht worden nochmal. Aber die sind alle nicht auf Nummer 1 gekommen. Also nur die aus Original, also das Cover von Sinéad O'Connor.
Krass, ne? Es ist aber auch immer noch eine tolle Nummer. Haben wir, glaube ich, auch schon mal hier an dieser Stelle auch schon mal erwähnt. Aber Frau O'Connor hat das wirklich toll gemacht.
Ja, und sie ist ja auch die bessere Connor, ne? Also nicht die Sarah Connor, sondern die Maschine der Connor, auch wenn sie nicht mehr lebt. Ne?
Die bessere. Obwohl die andere auch cool ist.
Ach, nee,
könnte auch mal hier vorbeikommen.
Finn. Ach, nee. Ja. Also die aus Terminator schon, aber nicht die Sängerin.
Aber die aus Delmenhorst könnte auch mal vorbeikommen.
Ja, wir haben das letzte Mal ja schon angekündigt, jetzt haben wir natürlich diese Pause gehabt, dass die nächste Folge, die wir machen wollen, ist jene, in der euch uns bitte erzählen sollt, welche drei Dinge aus den 80er Jahren ihr mit auf eine einsame Insel nehmen würdet. Und da könnt ihr uns jetzt gerne Video, Audio, Text, was auch immer schicken, was immer ihr wollt, an christian@purwinundkova.de. Ein Wort, Grüß. Purwin und Kova. Und oder per Facebook, per Personal Message. Wir werden da auch einen entsprechenden Post wieder machen. Und ach, ihr könnt uns auch bei Buzzsprout übrigens ein Mail schreiben. Also Buzzsprout ist ja unser Podcast-Anbieter. In der Folge jeweils gibt es immer oben steht Send us a Mail und das kriegen wir dann auch. Haben wir auch schon einen oder die eine oder andere Reaktion von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Genau, das also dazu.
Ja, genau so sieht aus. Schickt uns bitte Sprachnachrichten oder was auch immer. Oder Textnachrichten zu genau diesem Thema. Was würdet ihr mitnehmen auf eine einsame Insel? Das waren drei Sachen. Dürfen die drei Sachen mitnehmen?
Drei Sachen, ja.
Ihr dürft drei Sachen mitnehmen. Das kann natürlich Musik sein. Das kann auch irgendein Spielzeug sein oder wie auch immer. Lasst euch irgendwas einfallen. Ihr könnt uns auch was zum Thema Depressionen schicken, wenn ihr möchtet. Ihr könnt auch uns beschimpfen oder beglücken, wie auch immer. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und wir sind jetzt erstmal und überhaupt wieder für euch da und geben uns Mühe, alle zwei Wochen für euch hier neuen Content zu liefern. Freuen uns, dass wir wieder für euch da sein dürfen.
Genau, dann war's das erstmal von uns.
Tschüss. Tschüss.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.